und herzlich willkommen zu deinen Strombo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, heute wieder in einer Zweierrunde mit dem Udo da sitzen zu können, in einer vollgelaufenen Badewanne. Udo, ich begrüße dich, hallo.
Ja, hallo. Dann lass uns mal in die Badewanne springen. Oder ich habe eine bessere Idee. Komm, lass uns in einen richtig vollgesifften, dreckigen Pool reinhüpfen.
Das ist auch bitter notwendig, denn wenn ihr das da draußen hört, dann ist es sehr warm. Es ist Ferienzeit und deswegen müssen wir auch ganz dringend ins abkühlende Frankreich und uns dort in Badewannen und in Pools, in schmutzigen rumsuhlen.
Es soll heute schon 31 Grad werden. Ich freue mich auf den Schmodder und den Schmutz.
Ach, sehr schön, Udo. Ich bin heute mal für die Filmauswahl verantwortlich. Und ich dachte, es wird mal wieder Zeit, dass wir so einen etwas größeren Zeitsprung machen. Weit zurück in das graue Frankreich der 50er Jahre. Mhm. Und wir befinden uns in der Nachkriegszeit. 10 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges sind wir in Frankreich. Und während in Deutschland gerade in dieser Zeit der Heimatfilm halt noch überpräsent war, war in unserem Nachbarland die zwischenmenschlichen Geschichten, vor allem die Abgründe, waren daher ganz besonders beliebt. Und der poetische Realismus hat da gerade so um sich geschlagen. Wir sind also auch noch vor der Nouvelle Vague und wir sind nach Film Noir, wir sind in so einem Übergangsmodus gerade. Und ich wollte zuerst einmal dich befragen, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus mit dem französischen Film, ganz besonders so die Phase nach dem Krieg bis zu den 70ern? Hast du da Bezugspunkte? Bist du da mit Filmen irgendwie aufgewachsen? Auch fernab jetzt von den Klassikern Louis de Funès und Konsorten.
Nee, Alter, hättest du jetzt genau mit dem Louis de Funès das genannt, womit ich halt aufgewachsen bin, so. Also generell französischer Film, der war sehr unterrepräsentiert bei mir zu Hause im Haushalt. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber da waren eher dann doch die entweder deutschen oder US-amerikanischen Produktionen, die hatten da ganz, ganz klar die Nase vorn. Vielleicht auch noch die britischen Produktionen oder sowas, ne? Aber also der französische Film, das habe ich eher später angefangen nachzuholen, so. Also eher so ab der Studienzeit, würde ich sagen. Und dann aber auch noch eher Dinge, die was später sind als jetzt hier so die 50er, sondern mehr, ja, so im Bereich der 60er, 70er und 80er Reihen. Da konnte ich hier und da und dort rein schnuppern, auch durch meine Zuneigung zu Isabelle Adjani, wo ich einige Filme gesehen habe, so diese Richtung. Da gibt's ja doch einige wirklich tolle Sachen zu entdecken. Ich müsste jetzt wirklich graben, da Sachen aus meinem Gehirn rauszusuchen, die ich dann aus dem Französischen kenne, die halt irgendwie früher sind. Wie ist das mit Fahrstuhl zum Schafott? Den habe ich gerade nur noch so halb auf dem Schirm. Der ist doch auch ein eher früherer, oder? Ja, so Sachen.
Da habe ich keine Ahnung. Ja. Das kann ich gerade nicht beantworten.
Ist jetzt hier gerade auch gefährliches Halbwissen. Die Filmnerds da draußen mögen mich korrigieren. Ich müsste auch nochmal nachgucken, von wann der war. Aber also so Dinge habe ich natürlich gesehen. Da gibt's so einige Sachen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich richtig stark bewandert bin, wo ich richtig total drin bin, wo ich aber immer wieder merke, wenn ich was Französisches gucke, gerade so ältere Sachen gucke, dass ich da einfach sehr aufgeschlossen bin, weil ich den französischen Vibe sehr mag, weil ich auch die Freizügigkeit der Franzosen sehr mag. Und weil ich finde, dass sie sehr viele spannende Themen schon immer in ihre Filme reingeworfen haben und das in den allermeisten Fällen weit mutiger, interessanter, auch manchmal rotziger und frecher, als das die Amerikaner so getan haben.
Ja, das, also ich sehe das gleich, also ich kann das erstmal doppeln. Bei mir war der französische Film auch gerade erst in diesen frühen Jahren meistens irgendwie Komödien, irgendwas mit Louis de Funès war auf jeden Fall dabei. Und später ging es ja dann eigentlich los mit diesen ganzen Kriminalgeschichten, Clan der Sizilianer, gerade die Verneuil-Filme, jetzt muss ich noch überlegen, was haben wir noch gesehen? Auch wir hatten ja auch darüber gesprochen erst vor 2 Jahren, wo es um den Maulwurf zum Beispiel ging, ja, Spionagefilme genau. Und sowas alles.
USS 117.
Ich warte ja immer noch, dass du den irgendwann mal mit anbringst. Also ich habe ja schon einen Countdown gestellt, dass das noch in den nächsten 1,5 Jahren passiert.
Ja, den neueren werde ich auf jeden Fall anschleppen. Aber jetzt bezog ich mich gerade, ich habe mir irgendwann die Box zugelegt von den alten. Deshalb kam ich bei Spionagekram gerade drauf. Ne? Die alten USS 117-Filme sind ja doch etwas ernstere Kaliber, als es jetzt die neueren Klamauk-Filme so sind. Obwohl ich die neueren Klamauk-Filme einfach mehr mag, haben die alten trotzdem zumindest teilweise ihren Charme. Ein oder zwei sind auch eher Komplettausfälle, aber ja, die kamen gerade noch geschossen, als du dieses Stichwort so in die Runde geworfen hast.
Ja, also da bin ich noch gespannt, wann das bringst, aber auch mit den Filmen habe ich mich weniger auseinandergesetzt. Und so im Ganzen, und da sind wir vielleicht auch bei der Anordnung des Films, in welchem Genre wir uns hier eigentlich befinden. Ich habe es hier angekündigt als so eine Art Proto-Thriller, so als Psycho-Thriller. Seinerzeit wurde der auch als Horrorfilm wahrgenommen, dieser Film heute hier. Wir sind aber ja gerade so, Film Noir ist eigentlich so Peak, beziehungsweise auch schon fast am Abebben. Und die Nouvelle Vague, die kommt ja erst 3 Jahre später oder 4 Jahre später, also 59 in dem Fall. Und bist du hier in so einem Umbruch. Und ich wollte dich fragen, wie hast du denn eigentlich so dieses Genre dieses Films für dich wahrgenommen? Wo würdest du denn das einsortieren?
Thriller. Sehr klassischer Thriller. Und also dieser Film hier war ja auch ein großer Misserfolg für Alfred Hitchcock, weil er ganz gerne die Rechte an dem Buch selber haben wollte und dieses Ding verfilmen wollte. Und das sieht man dem Streifen einfach und man spürt diese Essenz direkt, die so ein Hitchcock halt auch mitbringt. Das ist wie so ein klassischer Hitchcock-Thriller von der ganzen Ausrichtung der Story, von der Zeichnung der Figuren, von der ganzen Entwicklung durch die Geschichte hinweg. Und das war auch direkt mein erster Eindruck. Ich habe den gesehen und wusste, ne, du hast mich vorbereitet mit Udo. Lies dir nichts durch, guck dir nichts an, schau dir nichts an, geh einfach in diesen Film. Genauso habe ich das gemacht und genauso war es auch richtig. Aber das war mein allererster Eindruck. Direkt ein, oh, bin ich hier in einem Hitchcock gelandet? Mal gucken, wie das weitergeht. Und der Eindruck ist geblieben durch den ganzen Film hinweg. Also deshalb war das direkt bei mir auch, was das Genre angeht, direkt so ein, Hitchcock-Thriller mit dezentem Horror-Einschlag, den ich durchaus da drin finden kann. Gradlinig, mit ein paar schönen Haken in der Handlung und also wirklich selten wenig Humor.
Das auf jeden Fall. Also es gibt recht wenig zu lachen. Also wenn sogar gar nichts
Wenn's,
zu lachen.
Und wenn dann, ja, unfreiwillig wenn vielleicht noch. Ja.
Oder makaber.
Ja, auch das.
Genau, wer sich jetzt wundert, warum wir denn den Titel noch nicht gesagt haben, den möchte ich noch fix nachrechnen. Wir sprechen natürlich heute über die Teuflischen im Deutschen und im Französischen und ich sag's jetzt nochmal zum letzten Mal, ich bin der französischen Sprache immer noch nicht mächtig, ich hab's nicht hinbekommen. Wir werden sehr viele Namen heute butchern und deswegen wahrscheinlich auch Le Diabolique. Das ist heute der Titel dieses Films, den wir besprechen wollen und der ist von Henri-Georges Clouzot. Und ich muss dazu sagen, es ist, glaube ich, der erste oder zweite Film, den ich von ihm gesehen habe. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich der Lohn der Angst, den habe ich irgendwann einmal auch gesehen. Ich weiß bloß nicht, welcher zuerst da war. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Und ansonsten klafft da eine riesengroße Lücke bei mir auf in seinem ganzen Oeuvre. Hast du denn irgendeinen Film von ihm noch gesehen?
Nein. Das war das Erste, was mir da bei Letterboxd aufgefallen ist. So ein, die Filmplakate. Hast du schon mal gesehen? Aber halt eben nur die Plakate. Nicht die Filme.
Ja, also da muss ich auch wirklich sagen, ich habe mir letztens tatsächlich eine Box ganz günstig gebraucht geschossen, so eine alte DVD-Box. Da ist Lohn der Angst drinne, dann eben halt die Teuflischen und ich glaube, da ist noch drinne Spione am Werk, genau. Also es ist wirklich so, das sind so seine drei großen Filme.
Okay.
Und da bin ich sehr gespannt drauf, auch gerade auf den letzteren, diese Spione am Werk. Wie wir es schon gesagt haben, so Spionfilme, das ist auch so ein Ding halt und vor allen Dingen aus dieser Zeit, 57, das reizt mich natürlich sehr.
Verstehe ich. Und mich reizt auch sehr dieses Filmplakat, möchte ich dabei mal so einwerfen, wenn ich das so sehe. Ich weiß gar nicht, ob das ein Originalplakat von damals ist, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Also wenn es ein neueres ist, dann ist das sehr gut gemacht. Mag ich das, was man da bei Letterboxd auch begutachten kann.
Sehr schön. Jetzt hast du schon mir natürlich gesagt, dass du ja überhaupt gar nichts von diesem Film wusstest oder wusstest du von dessen Existenz von diesem Film?
Also ich habe von dem Titel mal gehört, aber dann war das nicht dieser, sondern das Remake mit Isabelle Adjani und Sharon Stone. So, davon wusste ich, dass das existiert Und dass Sharon Stone und Isabella Gianni da mitspielen, aber das ist auch schon alles. Den habe ich schon ewig auf der Watchlist und will den eigentlich schon lange mal gucken. Ich wusste aber gar nicht, dass es diesen hier vorher gab. Also völlig unwissend. So.
Ich kann mich nämlich entsinnen, dass ich diesen Film auch erst sehr spät gesehen habe und durch einen merkwürdigen Zufall. In der Zeit, als ich noch beim großen A angemeldet war und mir dort sozusagen über die Videoverleihstation dort Filme angucken konnte, da scrollt man so durch und da gibt es so Filme, die einem da angezeigt werden. Und da stand halt einmal dieser Film da, dass der halt im Abo mit enthalten wäre. Und ich habe bloß kurz die Synopsis gelesen und dachte mir so, oh, das klingt spannend, da gucke ich jetzt einfach mal rein. Und habe dann den Film wirklich von vorne bis Ende wirklich richtig durchgezogen, war total überrascht und das war, also mich hat das umgehauen. Und habe den Film auch gleich an den Stanley auch weiterempfohlen und dem ging es da auch ähnlich wie mir. Und das war wirklich einfach nur so ein Überraschungsding beim Blättern, aber das war nicht so ein, den habe ich groß auf der Liste gehabt. Ich habe natürlich nur festgestellt, dass der Film ja ein riesengroßer Klassiker ist, dass sich große Beliebtheit erfreut und auch ganz viele Fans weltweit hat, die den wirklich auch feiern für das, was er ist. Nämlich ein Standardwerk für den Thriller als sozusagen Fundament, als große neue Wegbereitung dieses Genres und fast schon ein bisschen Standalone auch für die Zeit und ein großes Wagnis war. Also das waren so ganz viele Dinge, die ich dann erst im Nachhinein darüber gelesen habe, wo ich dachte so, das wäre eigentlich mal so ein Anwärter auch für unseren Podcast. Und jetzt, wo wir letztens drüber nachgedacht haben, oder ich drüber nachgedacht habe, was könnte ich dir immer bringen, kam da mir irgendwie in den Sinn, dachte so, das machen wir. Das ist auch bestimmt was für ein Udo. Mhm. Und da wollte ich erstmal gleich schon mal vorab mal fragen, hatte ich da so mit Recht gehabt? War das so ein Film für dich, der dich so abholt? Ist das sowas für dich?
Ja, doch, grundsätzlich hat er mich abgeholt. Ne? Das ist nicht in allen Punkten so. Ich habe doch ein, zwei Kritikpunkte, die mir aufgefallen sind, aber es ist erstmal ein Film, der mich sehr interessiert, der mich sehr reinzieht, wo ich Bock hatte, so mitzurätseln und versuchen zu entschlüsseln, auch wo mich die Stimmung sehr gekriegt hat, wo mich die Optik sehr gekriegt hat. Ich mag diesen alten, körnigen Schwarz-Weiß-Look einfach sowieso sehr gerne. Und ich mag auch diese Art von Film so, ne, dass ich größtenteils halt vor allem irgendwie amerikanische und britische Streifen in dieser Richtung gesehen habe. Heißt ja nicht, dass die Franzosen mich da nicht kriegen können, ganz im Gegenteil. Vor allem, weil da alle Filme ja dann doch ein bisschen artverwandt sind manchmal und dann gerade dieses Unterschied rausfinden, total interessant sein kann. Naja, also erstmal ganz grundlegend unterm Strich würde ich sagen, ja, konnte mich begeistern und fesseln.
Das ist schön zu hören. Da gucken wir mal raus, was es eigentlich alles ist. Finden wir jetzt im Gespräch raus, bevor wir das tun, müssen wir natürlich erstmal wissen, was da passiert. Und bevor wir da irgendetwas verlesen können, müssen wir hier den Hinweis geben, den uns der Film auch selber im Anschluss gibt. Denn bitte seid nicht diabolisch und verratet nichts, was ihr hier gesehen habt. Sprich also, wer keine Lust hat, sich durchspoilern zu lassen bei dem Film, könnte das eventuell Sinn ergeben. Der sollte jetzt eigentlich hier abschalten, den Film anschauen und dann wieder zurückkommen. Denn wir werden knallhart euch auch das Ende verraten. Und das hat es doch ganz schön in sich.
So ist das.
Udo, hast du eine Zusammenfassung für uns gefunden?
Nee, nichts Sinnvolles mal wieder. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und hin und her überlegt. Ich würde mal die vom Filmdienst verlesen, die hat mir noch am ehesten gefallen, aber vielleicht sind mir da auch welche durchgeflutscht, die noch besser geeignet gewesen wären. Ich weiß es nicht genau. Ich versuch's mal damit und wir können da daraufhin aufbauen. Der Lehrer eines tristen Landschulheims in der französischen Provinz ist ein ekelhafter, sadistischer, widerwärtiger Kerl, unter dem seine herzkranke Frau immer mehr leidet. Gemeinsam mit seiner Geliebten, einer Lehrerin des Bildungsinstituts, tötet sie ihren Mann, ein perfekter Mord, der keiner ist. Bis zur schockierenden Schlusspointe bleibt der hervorragend inszenierte und gespielt düstere Film hintergründig packend und präzise, ohne je zu den oberflächlichen Spannungsmitteln gängiger Krimis greifen zu müssen. Ich glaube, an dem Punkt kann ich das Ganze dann auch schon beenden.
Tatsächlich, da war der Spoiler ja sogar schon drin.
Ne? Ja, deshalb, das geht ganz flott. Sonst einfach rausschneiden, Basti, rausschneiden.
das ist ja nicht schlimm. Ich habe es ja vorher gesagt, das ist alles ganz gut. Wir müssen da jetzt hier auch keinen Spannungsbogen aufbauen. denn uns wird ja der Dreiviertelstunde lang wirklich in dem Film gezeigt, wie dieser Mord mehr oder weniger entsteht, wie der geplant wird, wie der dann auch irgendwann umgesetzt wird, wie das vertuscht werden soll und wie dann in den letzten 30 Sekunden uns tatsächlich erst mitgeteilt wird, oder nicht die letzten 30 Sekunden, aber schon in den letzte Minute uns ja mitgeteilt wird, dass das hier eigentlich bloß eine riesengroße Show war, um unsere Hauptdarstellerin, die Vera Clouseau, die Liierte auch vom Regisseur, in den Wahnsinn zu treiben innerhalb des Films.
An welchem Punkt, als du den Film das erste Mal gesehen hast, wusstest du, wie der Hase läuft?
Also spätestens natürlich ab dem Moment, als die Leiche nicht im Pool war. Spätestens ab diesem Moment war so ein, okay, es ist definitiv nichts Übersinnliches und der Typ muss wahrscheinlich noch leben. Aber wie hängt das jetzt mit dem ganzen Rest zusammen?
Ah, spannend.
Und ja, das mit dem Herzfehler ist schon so ein krasses Indiz, wo man sagen kann, okay, vielleicht hängt das damit zusammen, aber weil das auch so gut gemacht ist und vor allem auch diese ganzen anderen Fragen, die da aufkommen. Der Film hat zumindest beim ersten Mal bei mir ganz gut geschafft, das zu verbergen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben schon hunderte dieser Filme wahrscheinlich gesehen, die so einen Aufbau haben, so einen Twist hatten. Dieser Film war der erste. Und mich würde mal tatsächlich interessieren, wie haben das die Leute 1955 wahrgenommen? Das muss ja für die als hätte jemand den Boden unter den Füßen weggezogen.
Das wird so ein Shyamalan-Moment gewesen sein, da bin ich mir ganz schön sicher.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Du hast es recht schnell erraten, nehme ich
mal an? Nee, tatsächlich nicht. Ich kann es dir ja ziemlich genau nennen. Und zwar, ich glaube, bei einer Stunde 33 hat es Klick gemacht, was relativ spät. Es war vorher, dachte ich wirklich so, natürlich habe ich gemerkt, dass was im Busch ist. Und das auch relativ früh. Aber ich hatte unterschiedliche Ideen im Kopf, was das sein kann, denn ich war mir überhaupt nicht sicher, ob nicht doch was Übersinnliches hier in dem Film eine Rolle spielen könnte. Dadurch, dass ich gar nichts über den Film wusste, dachte ich, hey, vielleicht entwickelt sich das auch zu einer Art von Geistergeschichte oder vielleicht zu irgendwas Übersinnlichem. Vielleicht wird sie irgendwie heimgesucht. Vielleicht auch diese Andeutung mit dem Kind, was da halt diesen Kerl nochmal gesehen hat und so, dachte ich, hey, vielleicht nimmt der ganze Film auch diese Route. So, da war ich wirklich ratlos, so bis eine Stunde 33. Ich habe auf die Anzeige geguckt. So, da irgendwie hat es da Klingeling gemacht und dann wusste ich, okay, so ist das und anders geht's nicht. So, weil da diese Dinge einfach zusammenkamen mit dem Pool und dem Herzfehler und auch so ein bisschen, wie sich die ganze Geschichte auch mit dem Detective entwickelt hat, aber auch zwischen den zwei Frauen, wie sich das entwickelt hat und so, da war alles klar. Aber ich war wesentlich langsamer als bei Shyamalan, denn beim Sixth Sense, da hat es nur ein paar Minuten gedauert, bis es Klicke die Klack gemacht hat. Und das war hier definitiv anders.
Ist es so? Also ich weiß ja noch, wann ich den Shyamalan gesehen habe. Das war ja richtig nach dem Kino, als der verfügbar war. Habe ich der Film total fertig gemacht, weil der so viele andere Themen drin hatte, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Ja, ich schon. Da saß ich im Kino und mit meiner Begleitung nebenan und also da hat's ganz schnell Klick gemacht. Es waren wirklich nur ein paar Minuten. Da war irgendwie, okay, alles klar. So ist das. So, was den Film für mich jetzt nicht miserabel gemacht hat oder so, ne? Aber es war dann trotzdem so ein erstmal ein kurzer Downer, weil man natürlich im Vorfeld so viel gehört hat mit der Twist des Jahrhunderts und so. Jetzt hätte ich am liebsten alles gar nicht hören wollen. Ich wäre auch da am liebsten reingegangen, genau wie in diesen, ohne irgendeine Idee zu haben. Aber ich war halt nicht am ersten Tag da drin, sondern hatte schon von ganz vielen gehört, da kommst du nie drauf, das haut dich um. Und wenn man mit der Vorerfahrung in den Film gegangen ist, so dann hält sich dann das nicht lange. Ja, richtig. Und dann fängst du auch direkt an zu suchen und denkst auch direkt über einen zweiten Boden nach und so weiter. Das funktioniert dann einfach nicht. Und da hatte ich hier den Vorteil deiner Warnung. Ich wusste wirklich nichts. Und das hat geklappt. So, ich hatte viele Ideen, was es sein könnte. Und das hat mich dann tatsächlich am Ende auch überrascht in irgendeiner Form.
Ja, also Ich habe zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast und das kann ich bestätigen, bei The Sixth Sense gar kein Vorwissen gehabt. Ich wusste literally nichts. Also bevor das zu diesem Meme geworden ist, ich sehe tote Menschen, was ja dann überall rumgeisterte, noch bevor sich das so krass entwickelt hat, was ja erst wirklich durch die Zweitauswertung im Heimkinomarkt ja so richtig dann erst passiert ist, habe ich ja den Film gesehen. Und wenn du da kein Vorwissen hast und dir da einfach nur den Film anschaust, dann erwartest du eben halt nicht, dass du jetzt irgendein Rätsel knacken musst oder irgendeinen Twist vorwegnehmen kannst. Und so ging es mir bei dem Film ja auch. Ich habe den Film einfach angemacht, klingt ganz spannend, guck mal, was passiert. Ich wusste zwar zu einem gewissen Zeitpunkt schon, das hat hier definitiv nichts mit einer Geistergeschichte zu tun. So clever ist ja das Filmmachen der damaligen Zeit schon gewesen, dass man ja die Themen ja eigentlich schon gut vorwegnimmt, dass du in der ersten Dreiviertelstunde, der ganze Aufbau dieses Films, ja passiert, dieser ganze Mord, dieser ganze Plan, ja nichts von irgendwelchen Geistern auftaucht. Das hätte man ja schon einbauen können.
Ja, aber also ich finde, klar, das kommt einen Hauch später, aber mit diesem Kind versuchen sie diese falsche Fährte schon zu legen. Und bei mir hat das durchaus funktioniert.
Also ich finde ja eher, wenn man so eine Fährte von Geisterfilmen nehmen kann, dann ist es ja eher das Schullandheim oder dieses Institut, also dieses Schulhaus, was Internat, das ist das richtige Wort, dass das ja schon so geisterhaft inszeniert ist.
Ja, aber am gruseligsten sind eh die Kinder darin.
Ja, es sind aber auch ein paar Rotzlöffel.
Ja, wirklich. Und ich musste da an das Dorf der Verdammten denken, an den Alten. Irgendwie dachte ich direkt, oh, kriegen die gleich noch weiße Augen und fangen ja an, gruselig durch die Gegend zu laufen und mit ihren geistigen Fähigkeiten zu spielen.
Da habe ich tatsächlich echt nicht dran gedacht. Und beim zweiten Mal irgendwie so, hat sich da gar nichts aufgetan. Was ich nur wirklich bemerkenswert fand, wie klar dieser Film von Anfang an diese Figurenzeichnung da aufmacht. Mhm. Du weißt recht schnell, zumindest vermeintlich, wer hier auf jeden Fall der Böse ist.
Ja, das ist simpel.
Und das ist sehr, sehr simpel. Und ich finde, das ist auch gleichzeitig so das Ding, wo der Film richtig gut mit uns spielen kann. Denn der Film heißt ja Die Teuflischen, also Le Diaboliques, und das Mehrzahl. Wir haben also mit mehreren bösen, diabolischen Menschen zu tun. Aber Paul Meurice als Michel de la Salle. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also einer der unangenehmsten Menschen, die ich in den letzten Jahrzehnten, die ich Filme schaue, gesehen habe. Wirklich. Das wird so ekelhaft widerlich dargestellt. Das ist ein vergewaltigender, schlagender, also frauenschlagender, widerlicher, narzisstischer
Kotzbrocken.
Widerling, Kotzbrocken. Also das ist unfassbar, dass dieser Typ sich da auch reinmogelt. Ihm gehört ja das Internat ja noch nicht mehr, aber er spielt sich so auf, als wäre es seins. Es gehört aber seiner Frau. Und ich finde vor allem diese Konstellation, wie kommt denn er zu seiner Frau, zu der Christina? Sie scheint ja so spanische Wurzeln mit irgendwie zu haben und super katholisch, und sie war mal Nonne. Wie schafft denn so ein Typ überhaupt eine ehemalige Nonne zu ehelichen? Wie klappt das? Wie geht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Also schon allein diese Konstruktion, die die zu entwirren in irgendeiner Art und Weise, das fand ich schon krass. Und dass der Film uns auch gleichzeitig noch die Simone Signoret, also die Nicole, da hier vorstellt, als seine Geliebte, dass der Film das relativ schnell am Anfang abfrühstückt. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, wie findest du denn eigentlich diese Dreiecksbeziehung? Wie findest du dir die Konstellation?
Super interessant. Super interessant, vor allem, weil für mich das Dreieck ja auch noch voll gemacht wird, dadurch, dass ich die ganze Zeit so eine Vibes noch habe von die Frauen haben auch noch was miteinander, ne? Was der Film nicht ausspielt, was der Film nicht ausformuliert, aber spüren tue ich das trotzdem so. Und also, dass dieser fürchterliche Scheißkerl erstmal mit der einen Frau verheiratet ist und die andere mit dem ins Bett hüpft. Die Pille muss man erstmal schlucken. Man muss sowieso die Pille erstmal schlucken, diesem Kerl überhaupt hier zuzusehen bei dem, was er so tut und wie er so ist. Es ist furchtbar. Also der Anfang des Films ist einfach, es ist so unangenehm. Es ist so furchtbar unangenehm. Das war schwierig, aber ich habe diese Dreiecksbeziehung, habe ich sehr genossen, weil das ganz viele Fragen aufgemacht hat, weil das ganz viele Fragen gestellt hat, weil ich versucht habe rauszuspüren, was das hier ist und warum das so ist und wie es da Auswege gibt und überhaupt. Fand ich sehr spannend. Gute Ausgangskonstellation. Und auch schön, dass da so viel im Unklaren gelassen ist, dass ich da selber drüber nachdenken kann und auch muss.
Was ich spannend fand, jetzt auch beim zweiten Mal sehen, war allgemein die Darstellung von Frauen in dieser Zeit. Also, dass diese Frauen sich selbst ermächtigen und in einem gewissen Maß selbstständig hier agieren dürfen. Natürlich sind sie gezwungen oder also forced halt bei vielen Dingen, die im Film passieren, durch Handlung getrieben halt auch das Drehbuch. Aber normalerweise in dieser Zeit ist es ja so, dass Frauen ja eher so eine untergeordnete Rolle haben, dass sie sich einen Protagonisten anbiedern. Hier sind sie, wenn man es so will, erstmal unsere Protagonisten, obwohl sie etwas moralisch absolut Verwerfliches tun, denn sie planen einen Mord und führen ihn dann auch noch aus. Und das ist ja eigentlich unerhört. Und so jemanden müssen wir jetzt auch noch folgen. Trotzdem gibt sich der Film die ganze Zeit Mühe, uns das so zu stagen und aufzubauen, dass wir das auch wünschen. Udo, ich frage dich gleich mal raus. Hast du dir auch gewünscht, dass unser Michel hier sterben muss?
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich habe schon angefangen mit zu planen, wie man das anstellen könnte im Kopf.
Ja, also das hat sich der Film wirklich verdient und das Schöne ist, dass uns eben halt auch die Ambivalenz von Christina auch gezeigt wird, also dass sie ja hadert. Auf der einen Seite, das muss man natürlich erstmal schlucken, diesen Katholizismus, ne, dass du dich nicht scheiden lassen kannst. Also eher bringst du den um, als dass du dich scheiden lässt. Also das musst du natürlich schon erstmal schlucken. Da weißt du natürlich halt auch schon, wie wichtig da eben halt Religion, im Speziellen eben halt der Katholizismus da eben halt auch ist. Das sieht man auch im Film. Da gibt es immer kleine Anspielungen, aber der nutzt das Thema nicht aus, beziehungsweise der baut es auch gar nicht aus. Mhm. Es ist da. Es wird vorausgesetzt, dass wir das jetzt so hinnehmen müssen. Ich hab's geschluckt, aber es hätte es auch nicht gebraucht. Ich hätte den Typen auch so umgebracht, ohne Katholizismus, ohne die Bedrohung sozial abgehängt zu sein, weil ich mich habe scheiden lassen oder irgend sowas, sondern der Typ ist einfach, wie es gesagt ist, ein Kotzbrocken. Deswegen hat es jetzt im Jahr 2026 auch nach wie vor funktioniert.
Wollt ihr ja jetzt durch diese zweite Ebene, die wir ja jetzt wissen und kennen, das auch ganz interessant ist, ob, und das verrät uns der Film, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, nach einem Mal gucken, ne? Aber ich glaube, der Film verrät uns nicht, woher die Idee eigentlich ursprünglich stammt. So, also von welcher unserer beiden Protagonistinnen, von der Frau oder von der Geliebten und mit welchem Hintergedanken, der dann eben durch das finale Wissen, was wir da haben, dahinter steckt. Fände ich auch ganz interessant. Konntest du das aus dem Film rauslesen? Ist mir da irgendeine kleine Szene entgangen? Ich glaube nicht, oder?
Wer die Idee zum Mord hatte?
Ja, korrekt. Also wirklich die initiale Idee.
Das ist von Michel de la Salle selber. Er ist sozusagen der, der es inszeniert. Hm. Er weiß, dass seine Frau einen Herzfehler hat und stiftet seine Geliebte dazu an, verbünde dich mit ihr, plant meinen Tod.
Das, ja.
Und infolgedessen treiben sie dann in den Wahnsinn, weil ich dann als Geist sozusagen wiederkehre.
Ja, das ist das, was dann passiert. Aber ist das wirklich so ausformuliert oder kann es auch sein, dass die Ehefrau diesen Gedanken hatte und dann hat die Geliebte diesen Gedanken aufgegriffen, mit dem Mann diskutiert und dieser Plan ist entstanden? Das sagt uns der Film doch gar nicht, oder? Wie rum das passiert ist?
Nee, das ist nämlich das Perfide und das Coole wiederum, dass die Nicole ihr mehr oder weniger so Fragen, also mit Fragen suggeriert, wie man mit so einer Situation umgehen könnte. Mhm. Also sprich, sie bringt es eben halt auch an. Was könnte man da halt machen? Mhm. Also, und das ist das Coole, dass es sind immer nur durch Fragen und so kleine gezielte Fragen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein paar Zufälle in dem Film, aber so ganz grundsätzlich wird sie schon dahin gelenkt.
Ja.
Sehr gut, weil wir dürfen es nicht merken, weil sie soll es ja auch nicht merken. Das ist ja das Schöne auch bei der Erstsichtung. Und ich habe jetzt beim zweiten Mal drauf geachtet, der Film achtet drauf, dass das nicht irgendwie durchsickert, dass man nicht so das Gefühl hat, sie wird geforst, sondern sie wird dazu ganz vorsichtig hingetragen.
Oder kriegt halt immer Hilfestellung, weil sie immer wieder als in den Momenten so schwach dargestellt wird oder sich selber im Endeffekt so darstellt. Natürlich das Schauspiel eben auch sehr viel schwache Momente, zusammenbrechende Momente und eben auch hilfesuchende Momente dort reinbringt, wo dann quasi dieses Schubsen dann rüberkommt wie helfen oder wie diesen einen Schritt weitertragen oder so. Ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, und da muss man dazu sagen, der Michel, der tut wirklich alles daran, sie auch dazu bringt, dass sie auch wirklich dann auch diesen Schritt auch denkt. Mhm. Also er macht sich so hassenswert. Also allerspätestens ab diesem Moment, wo er sie zwingt zu essen, vor allen Leuten, das ist ein so demütigender, ekelhafter, widerlicher Moment. Mhm. Also du hängst einfach da, dir bleibt wirklich selber alles gefühlt im Mund stecken. Du möchtest da einfach aufstehen und diesem Typen vor allen Leuten totprügeln und weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist so, und dann gibt es noch diese Vergewaltigungsszene, die hier zum Glück auch nur angedeutet ist, aber das macht's alles nicht besser. Und vor allen Dingen am Tag des Mordes, also am Abend des Mordes, wo die Flasche Whisky da auf dem Tisch steht und sie noch Bedenken hat, das zu tun und sie ihn abbringen will, schlägt er sie ja extra nochmal, damit sie dann doch nochmal die Flasche rüberschiebt.
Ja.
Und also er hat das auf jeden Fall hart eingefädelt und sorgt dafür, dass sie auch auf gar keinen anderen Gedanken kommen kann.
Ja.
Und im gleichen Fall wir. Also wir gucken tatsächlich durch die Augen von Christina und ich finde das tatsächlich ziemlich gut gemacht, muss ich
voll,
sagen.
Voll,
wirklich gut.
Nee, das, so hatte ich das auch verstanden. Da war halt bei mir wirklich nur die Frage im Hinterkopf, so wo war der allererste initiale Gedanke her und wer hat ihn dann aufgegriffen und weitergesponnen? Ob das halt vielleicht wirklich sogar von Nicole selber kam, so wegen der zerrütteten Ehe und der fürchterlichen Situation, in der sie da steckt und ob er es dann irgendwie aufgefangen hat oder eben die Geliebte irgendwie aufgefangen hat und weitergesponnen hat oder ob der Gedanke ganz ursprünglich sogar von ihm kommt oder von den beiden kommt als Plan und dann direkt durch Suggestion und so weiter dann da reingekommen ist. Da war ich mir wirklich nicht sicher, so was der ganze erste initiale Funke da war. Aber da werde ich auch wirklich beim zweiten Mal gucken, irgendwann nochmal drauf achten. Und auch irgendwann, wenn ich das Remake mal gucke, mal drauf achten, wie das Remake damit so umgeht. Hast du das eigentlich gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay. Das muss auch dazu sagen, seitdem ich weiß, dass die Kritiken teilweise vernichtend waren, reizt mich das jetzt nicht so sehr, muss ich sagen.
Okay. Werde ich trotzdem mal einen Blick riskieren müssen. Das stammt auch aus so einer Ära von Filmen, wo oft dann Sachen geremaked wurden, die ich dann doch irgendwie auf eine leicht käsige Art und Weise doch zu schätzen weiß.
Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, da sind wir gleich mal beim Mord mit selber drin. Der wird langsam müde. Unser Michel wird, nachdem er viel von dem Whisky getrunken hat, übrigens, die Flasche wird uns als schottischer Whisky verkauft. Das ist aber obviously Red Label, also weit davon entfernt und so teuer ist er dann auch nicht. Aber auf jeden Fall, der hat davon jetzt genügend getrunken, liegt dann im Bett und dann trägt man ihn in die Wanne und dort ertrinkt man ihn und dann soll er noch beschwert werden mit einem, mit so einer Bronze, mit so einer Pferdebronze, damit er dann im Wasser bleibt, um, wie ich dann erst durchs Nachlesen rausgefunden habe, was ja auch gerade Sinn macht, dass er sich weiter aufsaugt mit Wasser, dass er dann so aufgedunsen ist, weil er ja im Pool ertrunken ist und dort wäre er eben halt ja auch aufgequollen. Mhm. Wie fandest du denn eigentlich diesen Mord und wie fandest du denn diese ganze Szene?
Ja, da fangen meine Probleme vielleicht ein bisschen an. Ich hatte manchmal Schwierigkeiten mit dem Schauspiel und eigentlich nur mit dem Schauspiel von der Simone Signoret. Ich schmeiß sie beide jetzt wieder durcheinander, ne? Streich das von der Ehefrau, das ist die Vera Clouseau, richtig? So, jetzt.
Mhm, genau.
Sie schmeißt die beiden immer durcheinander, furchtbar. So, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, weil mir diese schwachen Momente, so nenne ich die jetzt mal, weil mir die oft zu viel waren. Mir waren die zu aufgesetzt und so auch in dieser Mordszene. Das wirkte in dem Moment auf mich ein bisschen wie billiges Theater. jetzt nur von ihr. Und das hat mir den ganzen Mord so ein bisschen schwierig gestaltet. Ich hatte die ganze Zeit bei dem Mord schon das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist irgendwas Seltsames im Gange. Irgendwas, was ich nicht ganz greifen kann. Und ihr Schauspiel hat mich sehr abgelenkt, aber das eben nicht unbedingt auf einer positiven Note. Während hingegen ansonsten so rein von der Stilistik her fand ich das alles schon ganz gut gemacht. Aber es blieb so ein mumpfiges, seltsames Gefühl. Und da müsste ich auch wirklich noch ein zweites Mal sehen, jetzt auch mit dem ganzen Wissen, das ich habe, um genauer zu forschen, wo das herkommt. Ja, aber es bleibt ein Gefühl. Ich kann das gar nicht so genau an Punkten festmachen, außer jetzt an dieser schauspielerischen Leistung, so die mir dann auch später immer wieder aufgefallen ist. Auch gerade in dem ganzen Schlussakt habe ich da wirklich Schwierigkeiten mit ihr, wie sie spielt, auch wie sie bei ihrem Tod spielt und so die letzten 2-3 Minuten voran. Das gefällt mir nicht gut. Das macht mir auch da irgendwie so ein seltsames Bauchkrummeln. Aber jetzt in dieser speziellen Mordszene, da hatte ich irgendwie... Ja, ich kann es nur gefühlstechnisch sagen. Das hat sich irgendwie für mich komisch oder falsch angefühlt. Wie war die für dich? Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr mit Fachwissen füttern?
Also ich habe das alles immer ein bisschen künstlerisch überhöht betrachtet. Mhm. Also sowohl Simone Signore als auch Vera Clouseau. Die Signore, die spielt halt super kalt und berechnend.
Ja.
Und das finde ich aber fast schon zu kalt und schon zu berechnend, während hin die Clouseau so unterwürfig ist, so nicht nur unterwürfig, das ist nicht das richtige Wort, sondern die ist so...
Ich fand auf jeden Fall ihr Verhalten auch unglaublich unsympathisch, vielleicht hilft das weiter, weil sie dann, ne, das passiert dann auch noch direkt im Nachgang zu diesem Mord, dass sie eigentlich diesen Mord will und auch mit agiert und auch mit handelt und auch mit Entscheidungen trifft, aber dann mit dem Finger zeigt und sagt, du hast das gemacht und geplant und so, also das, das wirkte auf mich unglaublich so erstmal total unentschlossen, so nicht richtig involviert in Entscheidungen, weil so hin und her gerissen und kriegt aber den Mund nicht richtig auf. Dann irgendwie so schicksalsergeben und dann aber in die Opferrolle reinschlüpfend und mit dem Finger zeigend. So, und da springt bei mir auch irgendwann so ein bisschen die Wut an, wo ich denke, ey, dann krieg doch mal vorher den Mund auf, so, aber irgendwie.
Passiv ist das Wort, was ich gesucht habe.
Gut, ja.
Sie ist die ganze Zeit immer, ist in so einer passiven Haltung, die ganze Zeit, macht aber mit. Und das ergänzt sich zwar ganz gut mit diesem Kühlen und Kalten, macht es aber für uns dann als Zuschauer dann natürlich selber auch schwer, weil jetzt müssen wir uns entscheiden. Mhm. Und spätestens ab dem Moment habe ich auch wirklich verstanden, wo du so ja eigentlich hin will, dass wir hier adressiert werden, dass es hier um uns geht. Mhm. Also wir sollen durch Vera Clouseaus Augen, sollen wir uns jetzt auch ein bisschen mit entscheiden. Sie versucht sich jetzt dieser Entscheidung zu entziehen ein bisschen, aber wie sagt man so schön, mitgehangen, mitgefangen, du hast hier gerade jemanden umgebracht, du warst mitbeteiligt, du hast das mitarrangiert und auch wenn sie selber nicht Hand angelegt hat, hat sie aber den Whisky ausgeschenkt, der das erst mit ermöglicht hat. Mhm. Sie hat sich bereit erklärt, bei der ganzen Sache mitzumachen und danach dann halt auch diese Tat auch noch zu verschleiern. Mhm. Da macht sie auch sich noch mit schuldig. Und der Film fängt jetzt so langsam an durch diese Rolle und dann habe ich den Spagat erst auch verstanden, aber durch die Rolle von ihr, dass wir als Zuschauer uns jetzt selber hinterfragen müssen und unsere eigene Moral. Denn wir haben ja diesem Tod ja auch entgegengefiebert. Und das ist ja das ist ja das Perfide. Wir wollten das ja auch.
Ja, aber ich mache da auch immer noch eine Unterscheidung, ob ich sowas im echten Leben denke oder ob ich sowas bei einem Film denke. Weil also wenn ich einer Filmfigur mal wünsche, dass die über den Jordan geht, habe ich ja gleichzeitig sehr wohl präsent, dass es sich dabei um eine filmische geschriebene Figur handelt und nicht um ein echtes Menschenleben. So, sondern
Das ist aber das Schöne an Kunst, dass es uns aber zumindest daran führt, dass wir das ja auch denken können. Also haben wir uns aber moralisch eben halt auch schuldig gemacht im Sinne des Films.
Ja, das mache ich ständig, Basti, das mache ich ständig. Oh Gott.
Genau. Und das ist ja das Schöne auch an Kunst, dass wir da eben halt ein Ventil haben, das nicht in der Echtwelt tun müssen. Also Leute da draußen, die Welt sieht gerade kacke aus. Guckt lieber ein paar mehr Filme. Das entspannt euch vielleicht alle ein bisschen mehr.
Ja, vielleicht. Und auch wirklich Bücher. Wirklich mal so ein paar Mord- und Totschlagfilme, wo Arnie irgendwie ballernd durch die Gegend rennt. Das kann sehr befreiend sein.
Ja. Aber was ich eigentlich sagen will, spätestens hier fängt ja eigentlich auch an, der Film direkt auch zu uns zu sprechen, auf verschiedene Ebenen und Weisen. Und ich finde das auch krass, dass gerade die Rolle von Michelle in dem Film immer mehr die von Henri-Georges Clouzous Blick einnimmt, weil der hat das ja inszeniert. Also ich meine, der Michel, der inszeniert ja diese ganze Serie, der zieht ja die Fäden. Und Fäden in dem Film hält ja eben halt Clouzous selber. Und ich finde das cool, dass du da jetzt hier so eine Art Verlängerung hast und dass wir uns jetzt hinterfragen, ohne dass der Film irgendwie eine vierte Wand durchbrechen würde oder so. Mhm. Das heißt, wir haben immer so dieses Meta-Gefühl trotzdem irgendwo drin. Das muss ich wirklich sagen, das macht den Film... Also deswegen nehme ich diese passive Rolle ihr gar nicht so übel, sondern das wertet den Film auf, weil ich verstehe, dass das jetzt eine filmische Überhöhung ist, die einen anderen Sinn hat. Weil hier geht es nicht darum, wer ist der Mörder, das wissen wir, sondern was passiert hier eigentlich und was ist hier eigentlich das moralische Gefälle und wo passiert das und an welchen Stellen und wo haben wir uns mitschuldig gemacht. Das ist vor allem auch für mich die Aussage des Films. Mhm. Ohne das jetzt großartig deuten zu wollen, aber Udo, wie hast du das wahrgenommen? Du musst dir da am Ende auch die Frage gestellt haben, okay, warum habe ich das jetzt gesehen? Ging es jetzt nur um den Twist oder wie bist du dann da rausgegangen aus dem Film?
Das ist aber eine schwierige Frage, Basti. Das ist aber eine schwierige Frage. Finde ich gerade nach so einer ersten Sichtung ad hoc unglaublich schwierig zu beantworten, ne? Weil ich also mit so vielen Dilemmata, ist das der Plural? Ich glaube schon. So vielen Dilemmata hier konfrontiert bin bei dieser ganzen Filmsichtung, dass ich mir diese Frage so gar nicht ganz konkret gestellt habe, sondern eher in Details mich dann verloren habe, könnte man sagen. Mhm. Also zum Beispiel halt wirklich in diesem, finde ich jetzt hier die weibliche Hauptfigur, ich nenne jetzt die Ehefrau, also die Vera Clouzot jetzt einfach mal hier als weibliche Hauptfigur, ist die mir in irgendeiner Form sympathisch? Und das muss ich erstmal beantworten mit einem klaren Nein. So am Anfang vielleicht noch, aber das verliert sich sehr schnell ab der Mordszene schon und danach immer weiter rapide. Finde ich überhaupt irgendwen sympathisch? Ist da auch schon so ein Fragezeichen? Kann ich, glaube ich, auch mit Nein beantworten. Ich habe Probleme so mit allen Figuren, denen ich hier so folge. Na, vielleicht der Inspektor, obwohl, nee, selbst der Inspektor, da müssen wir auch noch drüber sprechen, habe ich auch noch so ein dickes Fragezeichen, aber das später. Ich bin hier wirklich mit so vielen Detailfragen konfrontiert, dass ich das gar nicht klar benennen kann, wie ich da so aus diesem kompletten Ding dann da rausgehe. Vielleicht kann ich da später mehr zu sagen. Ich muss noch ein bisschen weiter reinfühlen, wenn wir uns dem Schlusspart nähern. Ich glaube, das kann ich ganz gut ein bisschen noch nach hinten schieben.
Okay. Was aber auf jeden Fall passiert nach diesem ganzen Mord und auch dieser Überfahrt, denn der Mord, der passiert in der Eigentumswohnung von der Nicole. Und danach fahren die wieder zurück, viele, viele, viele Stunden, um dann dort die Leiche im Schulpool, also im Internatspool, dort reinzulegen. Mhm. Und ja, die Leiche verschwindet. Und das ist natürlich auch eine krasse Sache. Denkst du, okay, krass, die Leiche ist weg, was ist denn da passiert? Hat die irgendjemand anderes gefunden? Ist jetzt jemand Mitwisser? Also der Film fängt jetzt sozusagen an mit zu spielen, dass wir uns jetzt im Kopf Dinge aufmachen, was könnte eigentlich passiert sein? Mhm. Und das Eigentliche, nämlich, dass der ja die ganze Zeit eigentlich lebt, das hatte ich tatsächlich nicht auf der Fahne gehabt. Ich habe jetzt wirklich an viele Sachen gedacht. Mhm. Und das ist das Coole, dass dann jetzt damit gespielt wird, dass vor allen Dingen auch die Christina das weiß. Und sie sucht nach dem. Und sie versucht, die Klasse zu unterrichten. Und sie ist jetzt so hin und her gerissen. Sie muss aus dem Fenster gucken. Finden sie den nicht? Lässt sie jetzt den Pool trockenlegen und all so eine Sachen. Das nimmt einen schon mit. Und dann ist diese verdammte Leiche weg. Und das ist wirklich echt krass. Wo ist die Leiche hin? Und dann passiert etwas, womit ich, also ich habe es jetzt beim zweiten Mal, das hatte ich gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt, das ich total vergessen habe. Dann kommt nämlich der Kommissar ins Spiel, der Kommissar Fichet.
Warte, ich muss da jetzt mal reinspringen, weil sonst haben wir zu viele Themen auf einmal auf dem Tisch. Also erstmal finde ich diesen Hinweg zu die Leiche ist weg. Die war mir zu lang. So, weil ich direkt gespürt habe, okay, die Leiche ist weg, aber also dieser Weg dahin mit dem, wir wollen jetzt unbedingt, dass er entdeckt wird und wir müssen jetzt dies dafür tun und das dafür tun und jenes dafür tun. Und da habe ich wieder diese Probleme mit dem Schauspiel, weil ich fand, also wir haben da eine Frau, die einen Mord verübt hat oder mitverübt hat und also die so offensichtlich auf diesen Pool hinweisen möchte und die so offensichtlich komplett neben der Spur ist. Ich fragte mich wirklich so, warum das so stark sein muss. Ist jetzt die Frage, ob sie das alleine intendiert hat oder ob das auch wirklich im Drehbuch so stand oder ob das regieseitig so gewünscht war, aber ich fand's echt too much, so wie oft sie sich benommen hat, vor der Klasse, generell auf diesem Campus, generell in der Nähe von diesem Pool. Das war mir zu sehr drüber. Hattest du das nicht so? Wie kam dir ihr Schauspiel davor oder ihre Rolle in dem Moment?
Ich muss auch so sagen, also da habe ich das auch sehr analytisch gesehen, muss ich sagen, vor allem gerade an den Stellen, weil ich weiß, wofür das ja eigentlich da ist. Und gerade beim zweiten Mal wollte ich jetzt rausfinden, was hat Clouseau dann eigentlich da jetzt vorgehabt mit der Szene? Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ich habe bloß halt also dieses Ding, wir müssen ja trotzdem irgendwie das stagen, wir müssen das ja aufbauen. Wir müssen ja auch den Wahnsinn müssen wir ja auch noch zusätzlich ja auch noch aufbauen. Mhm. Der spielt ja auch noch eine Rolle. Mhm. Und das müssen wir in diese Szenen reinlegen. Wir müssen das reinbauen. Der Wahnsinn kann jetzt nicht von einfach so herkommen.
Ja, stimmt schon.
Und deswegen habe ich das gar nicht angezweifelt. Deswegen fand ich das ganz gut. Das ist natürlich komplett am Schreibtisch entstanden, diese Ideen. Mhm. Also das, so würde sich keine, so, oder so sollte sich keine Figur verhalten, wenn da was passiert ist. Aber ich verstehe es schon halt. Also sie muss ja langsam wahnsinnig werden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und deswegen musst du das schon ein bisschen länger aufbauen, damit es dann am Ende auch funktionieren kann. Denn wenn man überlegt hat, wie ich es gesagt habe, letzten Minute gibt es dann halt den Twist.
Ja.
Das möchte ich schon gut vorbereiten. Von daher, das war eigentlich ganz gut. Und wegen dem Spiel, sie zieht das aber ja durch, dieses Passive. Und ich gehe stark davon aus, oder ich muss stark davon ausgehen, das ist gewünscht von Henri-Georges Clouseau. Mhm. Das ist so angelegt, dass sie das so passiv spielt und auch die ganze Zeit auch durchzieht. Und mich hat das gar nicht so sehr genervt oder geärgert, wie es dich geärgert hat, muss ich dazu sagen.
Es war so emotional taub, ne? Aber vielleicht ist das auch in der jetzigen Phase, dass es mir einfach besonders aufgefallen ist, dass man erlebt ja so in jeder Phase seines Lebens so einen Film anders. Vielleicht ist das jetzt gerade mein aktueller Blick darauf. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es mir aufgefallen und ich fand auch diese Heranführung mit dem Pool generell in diesem Film etwas zu lang. Also wenn es einen Part gibt, den ich mir etwas kürzer gewünscht hätte, dann ist es dieser.
In deinen Notizen hast du etwas von Columbo geschrieben.
Ja.
Und in der Recherche bin ich auch über Columbo gestolpert. Kannst du mir ganz kurz sagen, warum Columbo?
Also erstmal direkt schon so im ersten Drittel. Diese ganze Heranführung der Geschichte, ich musste direkt an eine Columbo-Folge denken, die ich auch gerne mag und mehrfach gesehen habe. Das ist der Tote in der Halsdecke, ne, wo zwei Frauen im Endeffekt sich einen Geliebten oder einen Mann teilen und der ein richtig mieser Kerl ist, auch wie hier in dem Film, richtig fieser Schläger und Schuft und den um die Ecke bringen. So, und dann kommt Columbo auf den Plan. Und ich musste sehr viel an diese Folge denken bei dem Film. Vom ganzen Vibe irgendwie hatte ich den Eindruck, so Columbo hat sich da ganz viel rausgenommen für diese Folge aus diesem Film. Und dann taucht auch noch dieser Inspektor auf, wo ich nur dachte, da kommt dann auch noch so ein Inspektor mit so einem Mantel und mit der Zigarre und der so Fragen stellt, etwas älterer Herr und auch so von der Art, da dachte ich direkt, alles klar. Der sieht auch schon aus wie so ein früher Pate von Columbo. Irgendwie fühlte ich mich sehr bestätigt, dass die Columbo-Macher diesen Film hier sehr wachsamen Blick geschaut haben.
Das, also davon gehe ich halt einfach mal aus.
Ja.
Und das ist auch eins von den vielen Gründen, wo ich schon am Anfang gesagt habe, dass der ganz viele Menschen beeinflusst hat, viele Filmschaffende beeinflusst hat, viele Stoffe auch beeinflusst hat, dieser Film. Das merkt man schon. Und gerade eben halt auch die Figur von Kommissar Fichet, dieser kauzige Typ, der auch so zerknittert und zerknautscht ist und dann immer mal noch eine Frage hat, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ist etwas, was ich komplett vergessen habe. Ich habe jetzt beim zweiten Mal sehen, nicht damit gerechnet, dass dieser Typ da auf einmal auftaucht und dann ist er da. Und ich habe mich erstmal gefragt, wie kommt der überhaupt dazu, sich da in so eine Leichenhalle zu setzen und die Leute dort zu beobachten. Ja, also das fand ich schon erstmal so ein bisschen weird. Und dann hat er sich ja direkt schon an ihre Fersen geheftet, wie als würde er irgendwas wittern und vermuten. Aber was genau wittert und vermutet er denn da eigentlich? Ja, also sie hat offensichtlich bei einer Zeitungsanzeige ihren Mann vermutet, geht dorthin, stellt sich raus, ist nicht ihr Mann, der ertrunken ist. Und jetzt sitzt er da und hat das alles beobachtet und denkst, okay, der muss ich jetzt mal folgen. Warum? Warum folgt er ihr? Weil ihr Mann verschwunden ist und das nicht gemeldet worden ist? Also was sieht er denn da jetzt? Also das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe, dass er sich an ihre Fersen heftet. Hast du da eine Idee?
Überhaupt nicht. Ich fand das, dieser ganze Handlungsstrang mit dem Inspektor, super weird und konstruiert. Also ja. Ich kann es mir nicht erklären, weil das so seltsam da reingeschrieben ist, warum er da überhaupt ist, wie er sich da verhält, warum er da nachschnüffelt, warum er sich überhaupt der ganzen Sache annimmt, aber auch wie er sich im Verlauf verhält und dann dieser Abschluss, Alter, es ist mir alles ein riesengroßes Rätsel. Ich gucke da drauf und habe nur Fragezeichen, was das überhaupt für den Film tut, was das überhaupt für die Figuren tut, was der wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper im ganzen Streifen. So seltsam.
Exakt das.
Ja.
Ja, er fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Hätte der Film auch gar nicht gebraucht.
Nein.
Also überhaupt nicht, um das Ende zu verraten. Die hätten es auch so sagen können, ohne dass der Typ da ist. Also sie sagen es ja auch vor sich hin. Also und müssen die am Ende verhaftet werden? Müssen sie nicht. Die Bösen könnten, also die beiden könnten doch als Mordkomplizen doch jetzt einfach durchgehen.
Ja, oder es hätte eins von den Kids durchs Fenster reingucken können und das mitkriegen können oder sonst wie. Da hätte man ruhig was anderes auch bauen können, weshalb die dann trotzdem verhaftet werden, wie auch immer. Aber dieser Inspektor, nee, strange. Obwohl ich den mag als Figur, ne? Aber der wirkt ja in dem Film so deplatziert.
Und ich hatte manchmal auch so das Gefühl, dass das jetzt hier eine religiöse, göttliche Komponente ist, aber irgendetwas, was von außen auf diesen Film irgendwie einwirkt. So ein, das hat sich nicht natürlich aus diesem Film heraus ergeben und ich hatte mich halt gefragt, warum ist es drin? Und ich komme tatsächlich nicht drauf, wirklich.
Ja, und vor allem, wenn es irgendeine göttliche, schicksalshafte Komponente gewesen wäre, dann, ich lasse die Katze jetzt mal aus dem Sack, ne, aber dann wäre das Ende doch nicht so. Der kommt halt da rein stolziert mit einem Gesichtsausdruck wie ein König, der gerade ein Geschenk hingelegt bekommen hat, so, ne, wie der Gottkaiser persönlich, um diese beiden da zu überführen, aber genau nachdem die Frau da abgenippelt ist. Und wenn er das alles durchschaut hat und wusste, hätte der auch einfach 5 Minuten vorher reinkommen und das verhindern können. So, also das, was ist das? So, warum? Ganz seltsam.
Dann legt der Film ja zum Schluss uns ja dann auch nochmal nahe, dass unsere Christina vielleicht ja doch nicht tot ist. Denn der Junge hat sie ja dann auch rumlaufen sehen. Und wir wissen ja, dass er keinen Toten gesehen hat, sondern dass er die Lebenden gesehen hat. Und da muss ich wirklich sagen, damals 1955, ich würde auch sagen, auch im Jahr 1985 hat das wahrscheinlich ordentlich reingeknallt. Ich fand es nur krass, dass das so krass geplant ist, ja, aber ich fand das dann doch zu sehr forciert alles.
Voll. Und es suggeriert am Ende ja auch irgendwie, dass der Inspektor jetzt noch einen Plan mit der Ehefrau gemacht hätte, dass sie sozusagen sich auf das Ganze einlässt und dann Bescheid weiß und quasi ihren eigenen Tod nur vorspielt und da niedersinkt und so. Aber dann würde sie doch in dieser Szene wieder die Augen aufmachen oder aufstehen oder irgendwas. Also das finde ich dann von der Umsetzung her sehr seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Auch diese Anspielung mit dem Kind. Also da spüre ich eher wieder einen übersinnlichen Vibe als einen, der Inspektor hat da jetzt irgendwie, ich krieg da halt kein Futter für, dass der Inspektor irgendwie den Plan vorher durchschaut hat und da irgendwie interagiert hat, irgendwie interveniert hat. Ich spüre das nicht.
Und deswegen kam bei mir, und weil ich finde nämlich das Ende ja auch gar nicht schlecht oder scheiße oder so, sondern deswegen kam mir dann halt der Gedanke, dass Henri-Georges Clouzot sich nicht für seine Figuren interessiert, sondern für uns als Publikum. Das ist alles nur für uns gemacht, alles nur für uns inszeniert, für den Show-Effekt. Und das ist witzig, ich habe diese Woche einen Film auch zum zweiten Mal gesehen oder zum dritten Mal gesehen, nämlich von Christopher Nolan, Prestige, im Kino.
Ach,
und
schön.
Der Film lebt ja auch von seinem, ich sag mal, Twist oder Twists, sind ja mehrere, lebt der auch davon. Und wenn man das dann weiß, guckt man natürlich auch ganz anders hin. Und ich habe bei vielen Sachen, habe ich wirklich dieses schelmische Lachen einfach von Christopher Nolan gesehen. Ich denke so wie, ja, der weiß ganz genau, was er hier tut und für wen er das tut. Und so sehe ich das aber immer bei dem Film auch. Und wie George Clooney, der lacht halt die ganze Zeit und grinst, weil der ganz genau weiß, was er hier tut. Der weiß, dass das ein Film ist. Der weiß, dass er das inszeniert hat für uns, für das Publikum auch der damaligen Zeit. War seiner Zeit, wie ich finde, auch weit voraus. Und das wiederum treibt mir tatsächlich aber auch das Grinsen ins Gesicht, weil ich weiß, was er da halt macht. Und da habe ich dann wiederum meinen Mehrwert rausgezogen. Sodass sozusagen, wenn ich es jetzt nur auf den Film schauen würde, aus sich selbst heraus betrachtet, wirkt es etwas forciert, schaue ich dann ein kleines bisschen von oben drauf, habe ich so, so ein Gesamtding, wo ich merke, so, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast mich sozusagen mit zum Komplizen gemacht und jetzt müssen wir sozusagen das Ding zu Ende führen. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also das sind mehrere Ebenen, die reinkommen. Aber die habe ich erst jetzt durch das zweite Sehen erst dazu gelernt. Nicht durch das erste Mal.
Ja, da gebe ich dir aber vollkommen recht. Also wenn ich da so ein bisschen weiter zurücktrete und auf das gesamte Ding dann drauf gucke, auf die Zeit drauf gucke, in der das entstanden ist, auf die Mittel, die er da genutzt hat und was er dann am Ende aussagen wollte, ne, dann da kann ich da auch nur Hochachtung entgegenbringen, denn da steckt unglaublich viel drin. Und es macht ja auch durchaus Freude. So, es gibt halt ein paar Momente, wo ich hochfahre und stutze, ne, oder wo ich mal die Augenbraue hochziehe oder wo ich denke, hä, was ist denn das jetzt? Aber das macht den Film überhaupt nicht schlecht, sondern an vielen Stellen bleibt der Film dann genauso interessant, nur eben mit dieser hochgezogenen Augenbraue. Aber das ist schon ein dickes Ding, was er hier, das ist schon ein ganz schön dicker Hund, den er uns hier vorlegt. So.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, wo das
ich immer weiß es gerade auch nicht. Ich musste irgendwie gerade dran denken. Ja, schön.
Aber es war beim Bahnhofskino um die Welt. Ja, beim Bahnhofskino um die Welt war das irgend so ein 60er-Jahre-Science-Fiction-Schlock, Zeitreise-Film. Ja, aber davon sind wir weit entfernt und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Topics, weil wir haben jetzt an unserer Geschichte so lang gehangelt und die paar wenigen Kritikpunkte, die ich hatte, die habe ich jetzt eigentlich schon, bin ich losgeworden. Ansonsten, Udo, Frage an dich, hast du denn noch Dinge, über die jetzt noch sprechen
möchtest? Nö, ich glaube, von meinen Notizen durch den Film bin ich auch durch. Aber mich würde mal interessieren, Basti, hättest du dir denn jetzt nach diesen zwei Sichtungen gewünscht, dass Hitchcock das Ding bekommen hätte? Und was glaubst du, was hätte er vielleicht anders gemacht?
Na, ein Thema habe ich nämlich noch, ein letztes sozusagen noch, und das schließt da sehr gut dran an, denn im Schlussakt läuft die Vera Clouseau mit ihrem, ich nenne es mal, Nachthemd rum. Und dieses Nachthemd verhüllt einfach mal praktisch gar nichts. Wir sehen sozusagen eigentlich ihren nackten Körper darunter.
Ist so, ja.
Und ich hab mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum? Also man hat das ja voll gesehen, aber warum? Was ist sozusagen die Intention gewesen? Und ich kann dir schon eins sagen, so sehr Alfred Hitchcock das auch gewollt hätte, er hätte es niemals machen können.
Stimmt.
Und viele andere Dinge hätte er auch nicht tun können. Und ich überlege gerade, wie heißt denn der Film? Der ist von 1941 von Hitchcock, Rebecca ist das. Den habe ich gesehen und in meinem Review habe ich auch reingeschrieben, ich hätte es gerne gesehen, wenn er den Film noch in Großbritannien gedreht hätte. Da wäre das nämlich ein Film gewesen, der nicht so viele Anbremsen angezogen hätte und so viele Maulkörbe bekommen hätte, wie in dieser Selznick-Produktion. Und so eine Befürchtung hätte ich dann nämlich auch. Was hätte Hollywood sozusagen ihm alles aufobtruiert und aufgebürdet, um Dinge zu entschärfen? Und hier in diesem französischen Film habe ich das Gefühl, der kann hier wirklich ein bisschen mehr machen. Da kann hier uns Nacktheit zeigen, obwohl es keine Nacktheit gibt. Der Film kann uns hier einen perfiden Mord zeigen. Der kann ganz viele andere Dinge zeigen. Der kann sadistisch sein, der kann schmutzig und kalt sein. Und in so einem amerikanischen Film dieser Zeit, selbst in vielen Hitchcock-Filmen, musste einiges glattpoliert werden. Die Freiheiten kamen bei Hitchcock erst später, weswegen ich da so hin und her gerissen bin. Weil selbst bei einem Vertigo habe ich so das Gefühl, selbst da ist das ein oder andere halt noch glattpoliert. Und hier habe ich das nicht. Der Film ist schon eher schmutzig. Deswegen kann ich da wirklich sagen, hätte er es gemacht, vielleicht so nach Psycho, aber hätte es dann in seinem Oeuvre noch funktioniert, weil er ja schon ähnliche Stoffe ja auch gemacht hat, kann ich nicht sagen. Angucken würde ich es mir auf jeden Fall. Mhm. Und ein guter Film wäre es wahrscheinlich auch geworden. Das kann ich sagen. Aber ich finde so, das, was wir hier vorliegen haben von Clouseau, ist schon sehr stark genug für sich.
Oh, stimmt, da hast du völlig recht. Das ist es. Ja, schön. Danke für deine Einschätzung. Ja,
wie siehst du das?
Oh, puh. Ich gebe dir da völlig recht. Mit der Handbremse. Auf der anderen Seite glaube ich, Hitchcock hätte da hier und da die Spannungsschraube noch etwas besser zu drehen gewusst. Und ich glaube, er wäre auch anders mit der Rolle des Inspektors. Also ich glaube, er wäre da noch ein bisschen pfiffiger, ein bisschen cleverer rangegangen und hätte das Ganze etwas gestrafft. Das ist mein Gefühl, weil Hitchcock war sehr gut da drin, so die Essenz eines Films rauszukristallisieren und nach dieser Essenz dann auch den Film wirklich sehr effizient zu gestalten, ne, und auch sehr klar und geradlinig zu gestalten und überflüssige Elemente auch zu filtern und rauszunehmen oder dann eben so umzuschreiben, dass sie wieder zu flüssigen Elementen werden sozusagen. Und ich glaube, da hätte er schon seine Note hinterlassen, während hingegen halt gerade was so manche schlockigen Sektionen angeht und auch Nacktheit und so weiter, ja, das wäre definitiv glatter geworden. Und das wäre im Endeffekt auch schade gewesen, weil es ist gut, dass der Film so schmutzig ist und auch manchmal sadistisch und auf die 12 ist. Das steht dem Film schon sehr gut. Das hätte ich dann doch sehr vermisst. Es wäre ein anderer Film gewesen. So, ein guter Film, aber ein anderer Film.
Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch einfach mal direkt ins Fazit übergehen und beehr uns doch mit deinem Fazit, liebe
Uwe. Ich bin sehr dankbar, dass du diesen Film mitgebracht hast, denn den hatte ich nicht auf dem Schirm und es ist sehr schön, ihn gesehen zu haben. Ich mag Filme dieser Zeit, hab auch Bock, da mehr zu sehen und ich glaube, da gibt es noch ganz viele interessante Dinge und Schätze zu heben und dies hier war einer davon, wo man einfach sieht, also meine Liebe zu Columbo ist wahnsinnig groß und da mal so einen Ursprung zu sehen, wo es herkommt, finde ich unfassbar interessant und faszinierend. Überhaupt ein Film so dieser Ära, um den sich dann so ein Hitchcock geprügelt hat, in einem Genre, was ich sehr mag. Also das ist alles schon ganz schön toll. Und der Film macht auch vieles toll. So, der ist nicht perfekt, der hat seine Dinge, wo man mit heutigem Wissen und heutigem Blick drauf guckt, wirklich auch mal stutzt oder auch mal denkt, oh, jetzt hier kommt man in die Pötte oder hier, was soll das mit dem Inspektor und so weiter. Also da gibt es schon so ein paar Dinge. Ich glaube, das waren damals keine Makel, als da rauskam. Überhaupt nicht. Da war das alles sehr, sehr clever und fundiert. Mit heutigem Blick guckt man da einfach anders drauf, gucke ich da anders drauf und geht dennoch einfach sehr zufrieden aus diesem Film raus. Denn der macht Spaß, der ist spannend, der hält mich bei der Stange, der lässt mich wirklich denken. Ich sitze vor der Mattscheibe und denke wirklich nach über diesen Film und was da sein könnte, was für ein doppelter Boden da ist, wohin die Reise geht, was der Film weiter tun wird. Und das kriegt mich schon immer. Also eine interessante Sichtung, ein spannender Stoff, ein guter Film. Und ich habe auf jeden Fall Lust auf das Remake, weil mich da auch interessiert, was da mit den Mitteln der 90ern dann draus gemacht wurde, was da alles Trashiges draus entstanden ist und wie die beiden Hauptdarstellerinnen das so gespielt haben. Da freue ich mich sehr drauf. Mochte ich. Danke dir, Basti.
Sehr gerne. Ja, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich habe das meiste auch schon im Gespräch gesagt. Denn ich finde diesen Film tatsächlich wirklich sehr stark, auch immer noch. Er ist gewachsen bei mir in der zweiten Sichtung. Vor allem diesen Erkenntnisgewinn jetzt zu haben, dass wir als Zuschauer, als Zusehende hier wirklich ins Zentrum gerückt werden durch den Regisseur, das hat mir auch wirklich nochmal einen Mehrwert mitgegeben, also das klar benennen zu können. Ich mochte vor allen Dingen auch wirklich dieses Schmutzige, mochte ich wirklich sehr, dieses Dreckige. Gerade in der Poolszene wird das ja nochmal deutlich, ja, der Bodensatz, der da unten drin ist, ja. Das sind auch die ganzen schmutzigen Gedanken im Film, die dann auch umgesetzt werden, auch in Form von diesem Mord oder diesem perfiden Plan, der da hinten ansteht. Also auf ganzer Ebene, dafür habe ich sehr viel übrig, vor allem für diese Zeit, sehr viel Wertschätzung übrig und schön, dass wir ihn mit ins im Podcast gebracht haben. Und deswegen kann ich auch nur sagen, danke fürs Gespräch. Liebe Odo, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke ebenso.
Wenn ihr den Film sehen wollt, der ist wirklich sehr breit verfügbar. Also wirklich auf den meisten Streaming-Plattformen findet ihr den. Pidux hat den rausgebracht. Und den Film kriegt man auch vor allem auch gut gebraucht. Für einen schmalen Taler kriegt man den auch. Also das ist kein Problem. Ich glaube, bei, wie heißt das, Plex, kann man sich den auch anschauen. Mhm. Genau. Und ich habe ihn übrigens in deutscher Synchro geschaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Deutsche Synchro auch. Die fand ich ziemlich solide.
Genau. Es gibt ja zwei Synchros von dem Film. Die erste Synchro war, glaube ich, für die Kinofassung und dann ist er dann danach später nochmal synchronisiert worden und das ist die gängigste Fassung, die wir alle wahrscheinlich kennen und gehört haben.
Okay. Genau. Ich könnte auch wetten, den kriegt man auch in diversen Bibliotheken in den DVD-Regalen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der da auch leicht verfügbar ist.
Ganz genau. Dann machen wir noch einen kleinen Ausblick. Udo, ich habe jetzt dieses Zweiergespräch uns rangeführt. Was wird denn das nächste Zweiergespräch?
Es ist die große Frage, warte mal, was kommt denn als nächstes raus? Das nächste Zweiergespräch wird erstmal Hackers.
Mhm.
Und wenn ich es richtig auf dem Plan habe, McCabe und Mrs. Miller als nächstes Dreier. Korrekt?
So geht's weiter, ganz genau. Da freue ich mich sehr drauf. Es werden noch gar lustige Sachen dieses Jahr noch passieren im Podcast. Freue ich mich drauf. Wenn ihr diese Folge hört, jetzt hier im Sommer, dann noch ein kleiner Verweis. Ich war bei dem Kollegen drüben, Antenne Traumstadt, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen. Dort war ich zu Gast 2,5 Stunden für einen Film, der eine Stunde kürzer ist.
Oh mein Gott.
Und ansonsten, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns etwas Liebe da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich dir auch noch einen schönen Tag, schönen Abend, lieber Udo. Und euch da draußen, bleibt gesund und dabei.
Hack the Planet!
Und 2 und 3 und. Ja, das geht so. Das kann man so machen.
Ja, ist doch bei den Zweiergesprächen immer eher easy.
So ist es. Dann holt euch uns mal rein, mal gucken, wie mir das heute alles so gelingt. Ich habe ein paar Punkte, aber wir schauen mal, wo uns das hinführt.
Na, ah, das wird ein teuflischer Einstieg.
Ach ja, schön.
Die Nostromo muss heute eine Badewanne. Eine wundervolle große Badewanne. Und wir haben $80 teuren, was war denn das? Whisky. Whisky haben wir hier stehen.
Es war schottisch, aber es sah aus wie Johnny Walker.
80 Dollar teurer Johnny Walker.
Ei, 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 ei.
Und somit willkommen zu den Nostromo-Gesprächen, Leute.